ARD. Exquisit. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Diesen Podcast bekommen Sie jede Woche neu in der App der ARD Audiothek. Und damit herzlich willkommen zu unserem Exquisit-Podcast. Wir beschreiten heute Lebenswege. Der Dresdner Auktionator Stefan Günther geht in den Ruhestand. Im Sommer schließt er sein Auktionshaus und wir wollen vorher noch einmal durch die Räume wandeln und mehr erfahren von dem Mann, der unter anderem 72.000 DDR-Gegenstände des täglichen Alltags der Menschen früher versteigert hat. Lebenswege. Der Auktionator Stefan Günther, heute im Exquisit-Podcast. Ein Leben für die ganz besonderen Stücke aus Kunst und Handel. Davon wird er uns heute erzählen und auch, wie er 72.000 DDR-Gegenstände versteigert hat.
Wir hatten Autos dabei, Trabis natürlich und auch Wartburg. Und wir hatten Nähmaschinen, wir hatten den berühmten RG28. Das war ein Rührgerät, von dem die Hausfrauen noch heute total begeistert sind. Natürlich DDR-Uniformen. Es waren auch kuriose Dinge dabei. Unter anderem ein Grenzpfahl aus Holz, schwarz-rot-gold, angemalt mit dem Emblem. Und den haben sich zwei Leute darum gestritten, haben das also richtig hochgesteigert. Wir haben bei jedem Objekt mit 20 Euro angefangen. Und der hat mehrere tausend Euro gebracht und beim Abholen habe ich dann im Gespräch gefragt, ja, um Gottes Willen, was wollen Sie denn damit? Und die Dame sagte, ja, den stelle ich mir in den Garten.
Wir erfahren heute mehr über Stefan Günther. Der Auktionator erzählt uns von seinem Leben und seinen Versteigerungen. Im Sommer will er in den Ruhestand gehen und zuvor beschreiten wir mit ihm zusammen noch einmal seine Lebenswege. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit@mdr.de. Ich bin Imme Tröger und jetzt freue ich mich auf die Versteigerung mit Ihnen. Zum ersten, zum zweiten und zum dritten. Wir schauen heute einem Auktionator über die Schultern. Doch Versteigerungen in der DDR? Interesse an Antiquitäten? Gab es das? Und wie bringt man 72.000 DDR-Alltagsgegenstände unter den Hammer? All das wollen wir heute hören, wenn wir die Lebenswege von Stefan Günther beschreiten. Ein Blick auf einen ungewöhnlichen Beruf, den Beruf des Auktionators. Doch gab es sowas auch in der DDR? Und wie war es um Antiquitäten damals bestellt? Wenn Sie einen Gegenstand aus der DDR ersteigern könnten, welcher wäre das? Mein Gast Stefan Günther hat 72.000 DDR-Devotionalien versteigert und wir erfahren heute mehr über seine Lebenswege. Von A wie Antiquitäten bis Z wie zum ersten, zweiten, dritten lernen wir heute die Welt eines Auktionators kennen. Denn wenn jemand über 70.000 Dinge des Alltags von Menschen eines vergangenen Landes, einer vergangenen Zeit, einer Gesellschaftsform versteigert, dann hat er selbst auch viel zu erzählen. Und bevor Stefan Günther im Sommer in den wohlverdienten Ruhestand geht, wollen wir noch alles wissen. Herzlich willkommen, Herr Günther, im Exquisit-Podcast.
Guten Tag.
Gleich schon mal so zu Anfang, wenn man sich ein bisschen über Sie beliest, dann fällt auf, dass Sie das, was Sie machen, mit einer unheimlich großen Liebe machen, auch mit einer großen Neugier. Da ist Freude, das habe ich so aus den Artikeln, die man über Sie findet, herausgelesen, auch wenn Sie was geäußert haben, wenn Sie was gesagt haben. Man spürt da Herzblut, man spürt auch wirklich ganz tiefe Verbundenheit zu dem, was Sie tun. Wie fing das alles an bei Ihnen mit den Antiquitäten und den Kunstwerken?
Meine Eltern hatten in der DDR ein Antiquitätengeschäft und sind 1985 dann enteignet worden. Und vorher habe ich den Handel mit Kunst und Antiquitäten sozusagen mit der Muttermilch aufgesogen. Bei uns am Kaffeetisch und am Mittagstisch wurden solche geschäftliche Dinge besprochen. Und wenn ich Geburtstag hatte, dann bekam ich nicht einen Gummi-Indianer oder ein Auto geschenkt, sondern dann bekam ich eine Dose aus Zinn oder einen anderen Gegenstand aus Zinn, sodass ich die Sachen eben gelernt habe, sehr zu lieben.
Wie war das, in so einem Haus aufzuwachsen, wo solche Dinge eine wichtige Rolle spielen? Die haben ja oft schon auch ein Leben hinter sich, solche antiken Gegenstände. Die können unheimlich viel erzählen. Wie ist denn das für ein Kind, weil Sie sagen, andere kriegen vielleicht ein Auto?
Naja, also die Dinge könnten viel erzählen, aber mein Vater war ein herzensguter Mensch, belesen und sehr klug, aber kein guter Lehrer. Wenn ich so mit 12, 13 gefragt habe, na, warum ist das denn so und so? Wieso ist das so und so? Dann hat mein Vater nie gesagt, weil so und so, sondern da hat er gesagt, was? Das weißt du nicht? Was lernst du denn überhaupt? Geh in die Bibliothek, und hol dir dieses Buch, jenes Buch und dann liest du auch noch das, dann weißt du es. Das hat mich angespornt und dann habe ich eben gelesen und dann bin ich immer tiefer eingetaucht und natürlich gehört zum Auktionator, zum Kunsthändler auch der Wille, ein Geschäft zu machen. Man muss also kaufen und verkaufen können. Und da ich als Junge kräftig war und hilfsbereit, habe ich bei verschiedenen Nachbarn helfen müssen. Ich habe bei alten Damen Kohlen geholt und damals, das können junge Leute sich heute nicht mehr vorstellen, wurde immer mit Kohlen geheizt. Und im Winter, wenn man einen großen Kachelofen hatte, da brauchte man 2, 3 Eimer Kohlen, die geholt werden mussten. Ich jedenfalls habe mal bei Nachbarn geholfen, einen Dachboden auszuräumen. Und da habe ich eine Petroleumlampe gefunden. Dafür habe ich 1 Mark bezahlt. Die habe ich geputzt mit Elsterglanz. Ich glaube, den gibt es heute noch. Toll, in Messing war die dann. Und die habe ich für 50 Mark verkauft. Und da dachte ich, das ist toll, das macht mir Spaß. Und so bin ich im Grunde genommen dazu gekommen. So habe ich Blut geleckt am Geschäfte machen.
Jetzt habe ich auch gelesen, dass Sie Tischler gelernt haben.
Ja.
Und waren Sie dann auch Restaurator?
Also ich war ein relativ renitenter junger Mann. Ich habe in der DDR den Militärdienst, also den Dienst mit der Waffe verweigert, war Bausoldat. Und insofern gab es keine Möglichkeit, Abitur zu machen, studieren schon kaum gar nicht. Und deswegen habe ich Tischler gelernt am Theater mit großer Freude und habe danach ungefähr 6 Jahre lang im Geschäft meiner Eltern Möbel restauriert.
Haben Sie sich das angenommen, beziehungsweise so antike Gegenstände, die brauchen sicherlich eine andere Handhabung als normaler Tisch? Oder
als Neubau?
Wie ist denn das?
Na klar, natürlich, das ist ganz anders, aber auch da muss man halt wieder lesen. Und ich habe dann eben Tischler-Lehrbücher aus dem späten 19. Jahrhundert gelesen und habe auch versucht, allein das Schellackpolieren zu lernen, was mir nicht gelungen ist, weil wenn man so eine Schellackfläche poliert, dann kann es passieren, dass die abreißt und dann ist plötzlich der ganze Lack weg. Und um das richtig zu lernen, bin ich zu einer berühmten Dresdner Klavierbaufirma gegangen und habe gesagt, dass ich gern polieren lernen möchte. Und der Meister hat gesagt, naja, gut, bringst du mir eine weiße Vase mit, dann zeige ich dir, wie man es macht. Und so geschehen. Dann habe ich eben gelernt, polieren. Auch sogar schwarz polieren. Klaviere und Flügel sind ja oft schwarz und schwarze Flächen zu polieren ist besonders schwierig. Aber das kann ich. Ob ich es heute noch könnte, weiß ich nicht.
Was ist denn für Sie so faszinierend an den Dingen der vergangenen Tage?
In erster Linie die Ästhetik. Wenn Sie sich mit den Dingen befassen, dann merken Sie, dass da eine ganz ausgewogene Ästhetik ist und ein wirkliches Stilempfinden. Das habe ich immer als sehr schön empfunden.
Also der Tischler, dann haben Sie sich ja Ihr Rüstzeug, so habe ich das jetzt rausgehört, eigentlich so zusammengesucht, überall, wo Sie was lernen konnten,
ja.
Da waren Sie.
Ja.
Sind also keine klassische Ausbildung in dem Sinne durchlaufen, dass man sagt, man wird Tischler, man wird Restaurator, dann kommt man in die Lehre von einem Auktionshaus, wo dann nochmal geschliffen wird oder so. Wie war denn das Leben in der DDR mit so einem Beruf?
Ich habe Tischler gelernt mit großer Freude, habe Möbel restauriert, war dann eine ganze Zeit im Geschäft meiner Eltern tätig, die nämlich ein Wochenendhaus hatten. Und dann war es Usus, dass meine Eltern donnerstags ins Wochenend fuhren und ich am Freitag das Geschäft machen musste. Dabei habe ich natürlich manches Lehrgeld bezahlt, viel zu teuer gekauft, falsch gekauft. Und da gab es dann eine Rüge, aber eine Rüge meines Vaters mit Herzensgüte, also insofern so, dass ich nicht den Mut verloren habe. Dann war ich Bausoldat 1,5 Jahre in Prora auf Rügen. Und dann wurde das Geschäft meiner Eltern enteignet und ich hing sozusagen in der Luft und war arbeitslos, was es ja theoretisch in der DDR gar nicht gab. Und habe aber in dieser Zeit, ich war schon verheiratet, als ich Bausoldat wurde, habe dann mit meiner Frau und meinen 2 Kindern gelebt. Meine Frau ist Ärztin und ging arbeiten und ich war der Hausmann.
Jetzt haben wir schon 2-mal gehört, das Geschäft Ihres Vaters wurde enteignet. 85, das ist, ich sag mal, für DDR-Verhältnisse ja relativ spät. Der Durchschnitt hat das so Anfang der 70er erlebt, mein Großvater auch. Wie kam das, dass das so lange funktionieren konnte?
Die DDR hatte ja über Herrn Schalk Golodkowski diese Kunst- und Antiquitäten GmbH gegründet. Eine GmbH war ja in der DDR auch ein Unikum. Die jedenfalls machten Exportgeschäfte und die DDR-Kunsthändler, die gab es ja nicht nur in Dresden, auch in Leipzig, Rostock und so weiter, waren verpflichtet, eine bestimmte Exportsumme bereitzustellen. Und als das nicht mehr ausreichend funktionierte, weil die Händler sagten, wir kriegen nicht genug Ware, wir haben nicht genug, Dann wurde ein fiktives Steuerverfahren angestrebt gegen die Händler und auch gegen Sammler. Und da gab es in Dresden zum Beispiel eine Enteignungswelle, wo die Dresdner Kunsthändler enteignet wurden, 84, 85. Und da konnte man nahezu die Uhr danach stellen, dass alle 6 Wochen ein anderer Händler dran war. Und so ist auch mein Vater enteignet worden, ist dann wenig später am plötzlichen Herztod mit 58 Jahren gestorben, also aus heutiger Sicht viel zu früh. Und nach der Wende habe ich einen Dresdner Anwalt beauftragt, der die ganze Geschichte nochmal aufgestrickt hat. Und dann ist mein Vater 1993, also posthum nach seinem Tod, aber für meine Mutter und für mich war das auch sehr, sehr wichtig, von der Oberfinanzdirektion Chemnitz rehabilitiert worden. Und zwar vollumfänglich ist dann festgestellt worden, dass das Verfahren gegen meinen Vater gegen DDR-Steuerrecht verstoßen hat und so nie hätte führen können.
Wie war denn das Leben in der DDR mit so einem Beruf? Also wie haben Sie das vielleicht auch bei Ihrem Vater empfunden, wenn Sie sagen, Mitte der 80er sind Sie vollwertig dann dazugestoßen als richtig erwachsener Mensch, der jetzt dann auch in seine Fußstapfen tritt. Wie haben Sie denn das empfunden so zu Ostzeiten?
Ach, das war schön. Wir hatten eine ganze Reihe Sammler und die Sammler sind auf ihren Sammelgebieten immer höchst spezialisiert. Also ein Uhrensammler weiß viel, viel mehr über Uhren, als jeder Händler wissen kann, weil ein Händler muss ja über Uhren, Porzellan, Gemälde, Grafik, Glas möglichst viel wissen, aber die spezialisierten Sammler wissen auf ihrem Gebiet besonders viel. Und das war immer sehr, sehr reich an Lehrstücken, die man da in den Gesprächen mit den Sammlern und den Käufern hatte. Und wir hatten auch gute Kunden, die damals in der DDR Stars waren. Manfred Krug zum Beispiel war unser Kunde. Und ich habe sein letztes Konzert hier in Dresden im Rundkino gemeinsam mit meiner Frau gehört. Da hatten wir von Manne Krug Karten bekommen und waren offensichtlich die zwei einzigen, die wirklich wegen der Musik Manfred Krugs dahin gekommen waren. Der ganze Saal war voll FDJ, Staatssicherheit und ich weiß nicht, wer noch alles. Wenn ein Stück zu Ende war, waren meine Frau und ich die einzigen, die absolut einzigen, die applaudiert haben. Alle anderen saßen mit verkniffenem Gesicht und applaudierten nicht. Und das war traurig, besonders traurig.
Wir reden von seinem letzten Konzert quasi.
In Dresden.
Hat Ihr Vater eigentlich versteigert auch?
Nein, mein Vater hat nicht versteigert. Das war in der DDR zu dieser Zeit gar nicht mehr möglich. Am Anfang der DDR gab es Versteigerungen, auch ein legendärer Versteigerer, Küchenmeister hieß der. Aber das war schon, als ich dann anfing zu denken, längst vorbei. Es gab Versteigerungen vom Club des Kupferstichkabinetts zum Beispiel. Der legendäre Direktor und Generaldirektor Werner Schmidt machte in dem Jugendclub Versteigerungen, die auch gut besucht waren und wo toll verkauft wurde. Aber dass Privatleute, Privatunternehmen Versteigerungen gemacht haben, das gab es nicht.
Das habe ich mich nämlich gefragt, ob es sowas gab und wenn ja, was denn wohl versteigert wurde. Ich habe mal gelesen, wenn dann Kunstwerke durchaus, jetzt keine Häuser oder wie man heute sowas sagt, wenn dann eher Kunstwerke. Jetzt bin ich auch so eine Antiktante, also zumindest liebe ich alte Dinge, die, wenn man sich die anschaut, man sieht so viel, Sie haben es vorhin schon angesprochen, man sieht so viel Liebe zum Detail. Da hat jemand seine Lebenszeit geschenkt, da hat jemand sich sehr auf das, was er tut, auf seine Hand, also die Handwerkskunst auch, die jemand hatte, die ist da, finde ich, viel deutlicher natürlich zu spüren, als wenn das jetzt aus einer Fabrik kommt. Die Disziplin, der Fleiß, der da auch drin steckt, all das ist zu sehen, die Sorgfalt. Wie ist denn die DDR mit Antiquitäten umgegangen? War das ein wichtiges Thema?
Für die Menschen war das ein total wichtiges Thema. Es gab einen viel größeren Sammlerkreis in der DDR, als es den heute gibt. Heute ist das Interesse bei jungen Leuten nahezu null. Aber in der DDR gab es viele Menschen, die intensiv gesammelt haben und die sich mit allergrößter Mühe zum Teil aus dem Westen die entsprechende Literatur besorgt haben. Wir in Dresden sind ja gesegnet gewesen. Wir hatten immer die Kunstbibliothek, die zu den staatlichen Kunstsammlungen gehört. Da konnten wir zum Beispiel eine bestimmte Fachzeitschrift, die Weltkunst, lesen und das musste man dafür sorgen, dass man möglichst wirklich die bekam, weil es natürlich viele gab, die im Lesesaal lesen wollten. Man konnte die nicht ausleihen. Also der Sammlerkreis war riesengroß und das Interesse war ganz fantastisch. Anders als heute.
Von Staatsseiten her, wie haben Sie es da empfunden? Spielte das eine Rolle?
von Staatsseiten, das muss man ein bisschen relativieren. Was heißt von Staatsseiten? Also zum Beispiel von Seiten der Mitarbeiter der staatlichen Kunstsammlungen in Dresden war das Interesse riesengroß. Es gab eine legendäre Direktorin des Museums für Kunsthandwerk in Pillnitz, die regelmäßig in die Antiquitätengeschäfte ging und die war zur damaligen Zeit die erste und einzige, die Jugendstilgläser kaufte, also Galet- und Domgläser kaufte und alle Händler waren froh, wenn die Racke kommt, dann wurden die Gläser rausgeräumt und die war diejenige, die die dann kaufte für 10 Mark, 20 Mark, so waren die Preise für diese Jugendstilgläser und die hat dadurch eben eine fantastische Sammlung aufgebaut, die heute noch in Pillnitz zu sehen ist. Die anderen Direktoren, die Direktorin der Porzellansammlung, die Frau Menzhausen, kam regelmäßig und die waren auch ganz freundlich und beratend und wenn man eine Frage hat, dann haben die selbstverständlich jederzeit beantwortet, also die haben die Händler eher als Kollegen gesehen.
Was für Antiquitäten waren denn früher, ich sag mal, sehr beliebt? Worauf ist denn der DDR-Bürger, worauf ist denn der so stolz? Gibt es da so Lieblingsstücke?
Ja, da gibt es geflügelte Begriffe. Also zum Beispiel das Abrissglas. Das ist ein Glas, wie es im 17., 18. Jahrhundert, Anfang 19. Jahrhundert noch hergestellt wurde. Das heißt, man sieht am Boden des Glases, wo die Glasbläserpfeife abgerissen wurde. Da entsteht ein scharfkantiger Abriss. Manchmal wurde der verschliffen, aber normalerweise nicht. Und früher war das eben so, dass die Leute sagten, oh, ein Abrissglas. Haben Sie Abrissgläser? Oh, ich sammle Abrissgläser. Das war so ein geflügelter Begriff. Mhm. In der DDR wurden auch Puppen, Porzellankopfpuppen, ganz, ganz intensiv gesammelt. Oder Hochzeitskrüge. Der Hochzeitskrug gehörte zu jedem einigermaßen gut eingerichteten Antiquitätensammler auf den Schrank.
Erinnern Sie sich an ganz außergewöhnliche Stücke, die Sie erleben durften im Laufe Ihres Lebens, egal ob, dass Sie sagen, da hat der Papa nach Hause gebracht oder wo Sie sagen, ist mir untergekommen, habe ich dann nie wieder gesehen, das war toll?
Das kann man unterscheiden, da gibt es ja jetzt sozusagen zwei Leben, das Leben meines Vaters. Es gab eine Zeit, da wurden die Karussells aufgelöst, also die Karussells, die mit Pferden, Elefanten, Schwänen bestückt waren und auf der Vogelwiese zum Beispiel standen, wurden aufgelöst, die waren alt und vielleicht nicht mehr ganz so attraktiv. Die Schausteller verkauften die und mein Vater kaufte die Karussells möglichst sogar mit den großen Karussellorgeln, die da drauf standen. Und das war schon beeindruckend, wenn dann im Garten unseres Mietshauses, in dem wir wohnten, ein Karussell stand. Das war schon was ganz Besonderes. Und mir selbst in meinem Leben, ja natürlich, solche Sachen sind mir begegnet. Wir hatten in der Auktion mal einen Teppich. Das war vielleicht, ich weiß es nicht mehr, 93, 94. Ein Teppich und der wurde mir eingeliefert von Leuten, die aus dem Haus, in dem sie wohnten, ausziehen mussten. Und ordentlich, wie die DDR-Bürger waren, haben die eben das Haus besenrein beräumt, auch den Boden aufgeräumt und hatten dort einen Waschkorb voll Textilien gefunden. Teppiche und auch Satteltaschen und so weiter. Und die brachten die zu mir und ich hatte gesagt, ja, okay, ich mache mal eine Sonderauktion mit Teppichen. Das wurde aber nicht. Die Einlieferung war nicht genug und es kam nichts dazu. Jedenfalls, irgendwann stand der Korb mir so oft im Weg und ich bin drüber gestolpert, dass ich den ausgekippt habe und gesagt habe, so, jetzt nehmen wir das in die nächste Auktion rein. Und habe dazu einen mir damals gut bekannten Teppichexperten gebeten, die zu bewerten und ging bei dem ruckzuck die Teppiche bewertet und eingeordnet. Und bei diesem einen Teppich dann fing er an zu schwitzen und sagte, ja, ich weiß nicht und muss ich erst nochmal nachlesen. Jedenfalls stellte sich raus, das war ein Teppich von einem turkmenischen Stamm und zwar von den Saloren. Dieser Stamm der Saloren, die sind 1840 in einer entscheidenden Schlacht vernichtet worden. Die Männer und älteren Jungs wurden getötet und die Mädchen und jungen Frauen auf die anderen Stämme verteilt. Die Saloren existierten nicht mehr. Die waren aber ein sehr kluges Volk und haben, wenn sie Teppiche geknüpft haben, immer zwei Stück geknüpft, einen großen und einen kleineren. Diese Größen haben die berechnet nach dem Abstand Sonne-Erde, Erde-Mond. Erde-Sonne, Erde-Mond. Nach diesen Abständen wurden die geknüpft und wir hatten eben einen solchen Teppich in der Auktion und als die Besichtigung lief, da kamen die wirklich aus der ganzen Welt, die Kunden aus der Schweiz, aus Amerika und dürfen wir den mal anfassen, dann zogen die Handschuhe an, weiße Handschuhe an, das muss man sich vorstellen. Ein paar Wochen vorher haben wir den noch im Waschkorb rumgeknüttert. Jedenfalls hat dieser Teppich, war mit 3000 D-Mark angesetzt und hat dann 80.000 D-Mark erlöst. wurde gekauft von einem Schweizer Händler und der hat den sicherlich für einen noch viel höheren Preis weiterverkauft, weil er wusste, wo das zweite Stück zu diesem Teppich in welchem Museum das war. Und das war für mich was ganz Besonderes und ich habe dann die Einlieferer angerufen und die waren total entzückt. Die hatten gerade angefangen, sich ein Häuschen zu bauen und sagten, jetzt ist alles gesichert, waren also glücklich.
Was sind denn so Antiquitäten, die sehr gängig waren? Gibt es Antiquitäten zu Ostzeiten, die ständig täglich Brot waren quasi?
Nein, das gab aus jedem Dorf einen Hund. Also wir hatten Möbel genauso wie Gläser und eben auch wie Tassen und wie Münzen und wie Uhren. Das gab es alles, das wurde alles angeboten. Das war zu unterschiedlichen Preisen zu haben, aber das gab es alles. Und das Schöne war, dass es an jedem dieser Stücke ein Interesse gab. Wenn man das früh gekauft hatte, dann war es nachmittags verkauft. Und das ist eben heute nicht mehr so. Wenn man ein Stück heute kauft oder in Kommission nimmt, hat man große, große Mühe, dass man etwas verkaufen kann, was nach wie vor mit größtem Interesse verfolgt wird. Das finde ich aber widerlich, sind Devotionalien aus dem Dritten Reich. Die verkaufen sich nach wie vor gut, die verkaufen sich viel besser als die meisten anderen Dinge. Ich finde das abscheulich, aber ich kann die Welt nicht ändern.
Woher kommt denn das, dass es heute vielleicht nicht mehr so von Interesse ist? Ist die Mode, sag ich mal, ist die so weit weggegangen von den Dingen?
Ja, das hängt damit zusammen, dass viele Menschen sowas nicht kennen aus ihren Elternhäusern. Und das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass junge Menschen, die gut verdienen, in ihrem Beruf sehr flexibel sein müssen. Die kaufen IKEA-Möbel, richten sich ein und wenn sich in einer anderen Stadt, in einem anderen Land womöglich eine Arbeitsmöglichkeit ergibt, dann lassen die IKEA-Möbel stehen und ziehen aus. Und das kann man ja nicht, wenn man eine Sammlung hat, dann muss man sich ja um die Dinge bemühen.
Wie gingen Ihre Lebenswege weiter? Also gerade auch Ihr Weg dann als Auktionator. Sie haben die DDR ja noch zu Ostzeiten verlassen.
Das stimmt. Mhm. Nachdem meine Eltern enteignet waren und ich ja damit sozusagen den Arbeitsplatz verloren hatte, haben meine Frau und ich einen Antrag auf ständige Ausreise aus der DDR gestellt. Da haben wir 3 Jahre und 9 Monate gewartet und sind am 2. September 1989, also kurz vor Schluss, ausgereist. Am 12. September gingen in Ungarn die Grenzen auf. Und da ich mich zur DDR-Zeit schon immer auch mit Westliteratur befasst hatte, wir sind dann nach München gezogen, in der Nähe von München haben wir gewohnt und sind da gewesen, weil meine Frau dort Arbeit bekam. Und nachdem meine Frau Arbeit hatte und klar war, dass wir in dieser Gegend würden bleiben, habe ich mich um Arbeit bemüht und bin zu dem Auktionshaus Neumeister in München gegangen. Und das muss man daran denken, dass 1989 im Dezember, Januar 90, in dieser Zeit gab es ein nicht allzu großes Zeitfenster. Da waren die Westdeutschen ganz und gar entzückt und begeistert von der deutschen Einheit und haben die Ostdeutschen wirklich mit offenen Armen empfangen. Und so bin ich auch zu Rudi Neumeister gekommen und dann haben wir beschlossen, ja, wir machen was zusammen in Dresden. Das war noch erstmal nur die ganz offene Feststellung. Und dann bin ich im Februar 1990 mit Rudolf Neumeister hier nach Dresden gefahren wieder und habe ihm die Stadt gezeigt und so weiter. Und dann haben wir beschlossen, wir machen ein Auktionshaus in Dresden auf. Damals, 1990, waren ja alle Möglichkeiten da. Und das haben wir gemacht und 1999 haben wir uns dann gesagt, wir trennen uns, weil wir von den geschäftlichen Dingen doch relativ unterschiedliche Auffassungen hatten, haben wir gesagt, wir trennen uns, solange wir das ohne Anwälte können und solange wir uns noch in die Augen gucken können. Und das haben wir gemacht. Wir haben dann später noch, naja, vielleicht alle halben Jahr oder vielleicht auch nur einmal im Jahr telefoniert. Und so wurde dann 1990 das Kunstauktionshaus in Dresden GmbH gegründet. Ich wollte mich gern Dresdener Kunstauktionshaus nennen, aber da hat die Stadtverwaltung dagegen interveniert, weil das missverständlich sein könnte. Man könnte, wenn man nicht mit den Dingen vertraut ist, glauben, dass Dresden an diesem Auktionshaus beteiligt war. Was ich auch ein bisschen Quatsch finde. Aber wir haben es dann anders genannt.
Und dann begann ja quasi nochmal ein Teil, der dazu kam. Sie wurden Auktionator.
Ja, ich habe schon für das Kunstauktionshaus Neumeister versteigert und habe dann eben mit der 41. Auktion im Auktionshaus Günther weitergemacht. Also ich hatte da schon einiges an Erfahrung.
Braucht man da auch eine Erlaubnis oder einen Schein oder sowas?
Erlaubnis braucht man, ja. Mhm. Das Auktionswesen unterliegt der Gewerbeaufsicht. Da muss man also eine Gewerbeerlaubnis erlangen. Das ist eigentlich unproblematisch. Und dann darf man versteigern.
Mhm. Sind Sie als Auktionator eigentlich so ein Rundum-Experte? Taxieren Sie auch Exponate und dergleichen? Oder kommt da auch nochmal, wie Sie vorhin auch erzählt haben, da kam dann ein Teppichexperte, kommen da auch noch andere Leute zusammen, die sagen, hier muss das angesetzt werden, hier muss das angesetzt werden? Oder macht das der Auktionator selber, beziehungsweise der Antiquitätenhändler?
Also ich selbst mache das bei allen Warengruppen selbst, außer bei Briefmarken und Münzen. Davon verstehe ich nichts. Briefmarken und Münzen gebe ich weiter an Kollegen, alles andere bewerte ich selbst. Ich sitze natürlich inzwischen auch auf einem riesengroßen Sack Erfahrung. Ich habe neulich mal eine Statistik gemacht. Ich habe inzwischen über 260.000 Positionen gehandelt. Eine Position können mal 50 oder 100 Stücke sein. Und insofern habe ich schon sehr vieles gesehen. Und trotzdem begegnet mir mindestens einmal im halben Jahr ein Objekt, ein Stück, wo ich sage, Mensch, guck an, noch nie gesehen.
Und dann kommt auch jemand und...
Nee, dann arbeite ich oder mich Sie? Schon ein. Hm. Ich kann ja lesen. Also insofern, nee, da arbeite ich mich schon selbst ein.
Wie war denn das in der Neuzeit dann mit dem Interesse? Vielleicht jetzt, haben wir gehört, ist es nicht mehr ganz so. Wie war es denn so kurz nach der Wende?
Also das sind ja immerhin 35 Jahre. Hm. Und da war das Interesse genauso wie zur DDR-Zeit. Aber es veränderte sich eben schnell. Hm. Und heute ist es so, dass die Menschen, die damals großes Interesse hatten, sind heute alt, sind dabei zu versterben. Ich kriege mehrmals im Jahr Angebote, wo Erben kommen und sagen, Herr Günther, das haben meine Eltern doch von Ihnen. Der Papa hat das doch bei Ihnen gekauft. Ach, das fand die Mama immer so schön, die hat immer von Ihnen erzählt. Die kommen dann sozusagen zu mir zurück, die Dinge, weil es die Erben nicht haben wollen, was schade ist.
Jetzt haben Sie ja vor 2 Jahren, ich sag mal, eine DDR-Versteigerung gemacht, zwar nicht des Landes, allerdings über 70.000 Stücke aus dem Alltag der Menschen damals sind da unterm Hammer gekommen. Ja. Was waren da alles so dabei?
Ich will kurz die Vorgeschichte erzählen. Mhm. Das gab ja dieses Museum hier in Dresden, wo diese übrigens 72.000 Stücke ausgestellt waren. Und es wurde ein Zeitungsartikel veröffentlicht, in dem geschrieben wurde, dass das Museum aus den und den Gründen schließt und dass alles verkauft werden soll. Und nun weiß ich, dass man das nicht schaffen kann, 72.000 Stücke zu verkaufen, sondern wenn man es versteigert, zwingt man ja die Kunden, ihr Interesse in dem Moment sofort abzugeben und in dem Moment zu entscheiden. Zum 1., 2., 3., da muss entschieden sein. Da kann man nicht sagen, naja, ich komme mit meiner Frau nochmal wieder, was dann übrigens meistens nicht passiert. Jedenfalls habe ich mich mit der Betreiberin des DDR-Museums ins Benehmen gesetzt und habe ihr erklärt, wie man das machen könnte. Und sie hat den Vorschlag über Nacht in ihrem Gedanken gewogen und dann gesagt, ja, wir machen das. Dann bin ich zu mir in mein Geschäft gegangen, habe meinen Mitarbeitern verkündet, dass ich das machen will und wie ich das machen will. Die eine Mitarbeiterin hat mit den Augen gerollt und hat sich fürchterlich gefürchtet vor dieser riesigen Arbeit. Aber ich habe das so eingetaktet, dass wir das eben dann alles geordnet haben und innerhalb von 14 Tagen übrigens geordnet haben und in Konvoluten zusammengefasst haben. Ein Konvolut besteht manchmal aus 500 oder 1000 Positionen. Und dann haben wir das alles geordnet und wir sind einfach rumgegangen in der Ausstellung, haben eine Nummer dran geklebt, sodass keine Ordnung, sondern ein Chaos im Katalog war. Aber das war besonders reizvoll, weil nach dem Radio eine Kittelschürze kam, dann eine Soldatenmütze und dann vielleicht irgendein Bild. Das haben wir dann zur Versteigerung gebracht und hatten ein großes Medieninteresse. Das waren also während der Auktion dann 5 Fernsehsender im Auktionssaal und wir sind früh morgens 8 Uhr vor Ort gewesen und da stand schon eine Schlange die Treppe runter. Also es waren ungefähr 1200 Bieter angemeldet. Bieter anmelden heißt, man muss eine Karte ausfüllen, aber oftmals ist das ja ein Ehepaar oder 2 Freunde, die da mit einer Karte handeln. Und dann war der Auktionssaal wirklich rappelvoll, dass die Menschen Schulter an Schulter standen. Ich hatte, weil ich ein bisschen befürchtet hatte, dass möglicherweise der eine oder andere die Sache nicht schön findet und sagt, ja, ihr verhökert unsere Vergangenheit, hatte ich 2 Bodyguards engagiert, die im Notfall den einen oder anderen Krakehler hinausbegleitet hätten. Das war aber nicht nötig. Es war eine wirklich super Stimmung. Und es ist ja so, man als Auktionator ist man verpflichtet, nochmal ganz kurz zu erwähnen, wie die Auktion abläuft und dass es Versteigerungen gibt und dass der Zuschlag eben bindend ist und so weiter und so weiter. Und manchmal rappelt mich's ja, dann habe ich so einen kleinen Kobold auf der Schulter sitzen. Jedenfalls sollte die Auktion beginnen. Ich bin auf mein Auktionspult hochgeklettert, habe die Hand an den Scheitel gelegt und habe gerufen, seid bereit. Worauf mindestens 400 Leute immer bereit riefen. Und von dem Augenblick hatten wir eine super Stimmung. Die Leute haben sich gefreut, haben gekichert und gelacht. Es war toll. Wir haben die 940 Positionen, um die zu versteigern, haben wir 12 Stunden 20 Minuten gebraucht.
Am Stück?
Am Stück. Eine kurze Kaffeepause, vielleicht 10 Minuten, eine Pipi-Pause und dann hintereinander weg.
So, jetzt haben wir schon gehört, mal eine Soldatenmütze, mal eine Kittelschürze, mal das gute Sternradio.
So ist es.
Was kam alles noch unter den Hammer?
Wir hatten Autos dabei, Trabis natürlich und auch Wartburg. Und wir hatten Nähmaschinen, wir hatten den berühmten RG28. Jeder, der sich ein bisschen mit DDR befasst hat, weiß das. Das war ein Rührgerät, von dem die Hausfrauen noch heute total begeistert sind. Dieses Rührgerät hat bei uns eine Dame gekauft, die erzählte, ja, sie hat zwar einen, aber sie will den unbedingt haben, weil wenn der andere kaputt geht, muss sie unbedingt den RG28 wieder haben. Das war dabei natürlich DDR-Uniformen. Es waren auch kuriose Dinge dabei, unter anderem ein Grenzpfahl, schwarz-rot-gold aus Holz, schwarz-rot-gold angemalt mit dem Emblem. Und den haben sich zwei Leute darum gestritten, haben das also richtig hochgesteigert. Wir haben bei jedem Objekt mit 20 Euro angefangen und der hat mehrere tausend Euro gebracht. Und beim Abholen habe ich dann im Gespräch gefragt, ja, um Gottes Willen, was wollen Sie denn damit? Und die Dame sagte, ja, den stelle ich mir in den Garten. Die Geschmäcker sind verschieden. Es wurde ein großer, emaillierter Waschkessel angeboten. Ein Waschkessel, den man also mit Kohle unten befeuern konnte. Und dann wurde da früher gewaschen. Da musste man dann mit einem großen Holzlöffel die Wäsche da drin stampfen und dann wurde die rausgenommen und so weiter. Und der Herr, der das kaufte, habe ich auch gesagt, um Gottes Willen, was machen Sie denn damit? Er sagte, nein, er sei Hobbygärtner und nimmt diesen Kessel, um seine Erde, die frische Erde, zu dämpfen. So hatten viele Leute hatten Ideen und haben sich Dinge gedacht, auf die ich selbst nie gekommen wäre.
Das heißt, da geht der Blick eher nach vorne als jetzt in der Bewahrung?
Ja, total, total. Also das, was zu befürchten stand, dass da DDR-Nostalgiker aus pseudopolitischen Gründen irgendwas kaufen, nein, das war überhaupt nicht der Fall. Das gab eine gute Stimmung. Natürlich gab es auch Erinnerungen. Ja, Herrgott, das ist ja ein guter Teil unseres Lebens gewesen. Warum nicht? Eine Dame war, wir hatten ja auch einen Satz roter und blauer Pionierhalstücher und FDJ-Blusen und eine Dame kam und legte sich ein Halstuch rum und konnte zack, zack, zack den Pionierknoten noch binden. Also klar, das waren Erinnerungen. Wir hatten einen Konsum dabei, eine komplette Landkonsumeinrichtung. Also Dresden, Kasse und Regale. Die Regale waren gefüllt mit Dosen und Gläsern und Schnapsflaschen. Interessant, da wurde meine Erinnerung aufgefrischt. Ich habe als Tischlergeselle 560 DDR-Mark verdient. Und die Flasche Schnaps, diese Flasche Nordhäuser Doppelkorn, kam 17,50 Mark. Wenn man das ins Verhältnis zum Monatslohn setzt, war das schon relativ teuer.
Das heißt, es kommen also ganz normale Menschen hin, wie jemand, der sagt, ich nehme es für meinen Garten. Und kommen da eigentlich auch Museen? Oder?
Ja, Museen waren auch als Kunden da. Die sind immer Kunden bei uns, aber in diesem besonderen Fall auch. Zum Beispiel gab es ja in Dresden auf der Basler Landstraße den Club der Intelligenz. Heute ist das Lingner Schloss, da gab es den Club der Intelligenz, konnte man, wenn man Mitglied war, zum Beispiel während der DDR-Zeit Stern und Spiegel lesen und die hatten eine in Granit geschlagene Platte an der Eingangstür und diese Platte war irgendwann abgebaut worden und in dieses DDR-Museum gebracht worden und die wurde jetzt verkauft und die haben wir verkauft an das Mauermuseum in Los Angeles, also in die USA.
Das ist auch so ein Thema, wo ich mich gefragt habe, wie international war man denn in der DDR? Man würde jetzt erwarten, nicht besonders. Gab es Stücke zu Ostzeiten, die Interesse auf sich gezogen haben, wo man sagt, Mensch, da kamen die zu uns in die Zone?
Nee, so kann man das nicht sagen. Also in der DDR waren wir nicht international. Da haben wir in unserer eigenen Suppe gekocht. Aber es kamen zum Beispiel amerikanische Soldaten aus West-Berlin. Die durften sich ja in der DDR frei bewegen. Da gab es nicht die Möglichkeit, dass die DDR-Behörden die hätten kontrollieren dürfen. Das war nicht möglich. Und die kauften zum Beispiel am allerliebsten Kitschporzellan. fürchterliches Kitschporzellan. Aber das hat ja mit Internationalität nichts zu tun. Nach der Wende wurde das ganz anders. Ich habe in den ersten Jahren, also 1990, 92, 93, haben wir schon Kataloge, Auktionskataloge nach Amerika geschickt. Das kam damals 24 D-Mark Porto und es war nicht klar, ob die innerhalb der nächsten 2 Wochen wirklich beim Kunden sind. Heute machen wir einen Klick am Computer und alle Kunden in aller Welt sind informiert.
Sind denn Dinge aus der DDR in Übersee gefragt, egal ob vielleicht auch Australien oder dergleichen? Hatte das auch Anklang Versteigerung?
Nein, das war nur peripher. Wir hatten einen Kunden aus Belgien, der gut gekauft hat. Aber das kann man nicht sagen, dass da außerhalb Deutschlands großes Interesse daran gewesen wäre. Das kann man nicht sagen.
Ist Ihnen aus der Sammlung irgendwas, wie vorhin in der Frage, in Erinnerung geblieben, wo Sie sagen, das war für einen Ostbürger auch sehr interessant, nochmal zu sehen, wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt oder dergleichen?
Nein, da hätte ich jetzt kein Beispiel. Das, was wir dort angeboten haben, das wusste ich alles, dass es das gibt, das kannte ich alles. Das waren eben tatsächlich oftmals Dinge aus unserem täglichen Leben. Aber natürlich gab es da Rechner, Robotronrechner. Damit habe ich mich nie beschäftigt, aber ich wusste ja, dass es Robotronrechner gibt. Nein, es gab nichts, von dem ich gesagt hätte, toll, das ist mir neu.
Wenn ich jetzt Interesse an antiken Dingen habe, allerdings jetzt ja nicht so informiert bin, ne? Uns hört jemand zu jetzt heute und sagt, ach Mensch, ja, ich trödel eigentlich ganz gerne, ich weiß bloß immer nicht, ob ich mich vertue, ob ich über den Nippel gezogen werde, ob ich jemandem auf den Leim gehe. Gibt es vielleicht einen Tipp vom Fachmann, wo man so grob am Anfang schon mal abschätzen kann, lohnt sich das oder nicht? Also wo laufe ich denn vielleicht auch Gefahr, eben auf den Leim zu gehen?
Also der eigentliche Tipp ist die Vorbereitung. Und die Vorbereitung heißt lesen, 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 lesen. Man findet zu jedem Thema mehrere Bücher. Und wenn man sich für etwas interessiert, dann muss man lesen, wenn man Angst hat, dass man womöglich zu viel bezahlt. Wenn man ein Stück schön findet und sagt, das ist so toll, ach, das möchte ich jetzt haben, dann ist doch der Preis völlig egal. Dann tut man sich und seiner Seele was Gutes. Wenn man etwas kauft, um es womöglich mit Gewinn weiter zu verkaufen, na, da ist man verantwortlich, dass man da vorher richtig sich belesen hat.
Jetzt rückt ja der Abschied näher bei Ihnen. Ja. Ab Sommer gehen Sie in den wohlverdienten Ruhestand.
Wohlverdient weiß ich nicht.
Ich denke mal schon und ich glaube allerdings, dass bei Ihnen das eher ein Unruhestand. Sie sind ja unheimlich aktiv und Ihr Geist, glaube ich, braucht auch weiterhin schöne Dinge. Ich glaube nicht, dass Sie irgendwo an einem sich einfach auf dem Sofa setzen und vor sich hingucken.
Also nachdem ich das Geschäft geschlossen habe, werde ich mich in meinen Schaukelstuhl setzen und nach einem halben Jahr fange ich ganz langsam an zu schaukeln. Nein, so ist das nicht. Ich bin ja nicht aus der Welt. Ich gebe das Auktionshaus auf, aber ich mache weiter Schätzungen und Beratungen und Vermittlungen. Das mache ich unbedingt weiter. Und außerdem ist es so, ich habe noch 2 weitere Unternehmen, die ich führe. Und ich gehe also von 180% auf 100% zurück. Und ich finde, mit 68 ist das auch in Ordnung.
In jedem Fall. Gibt es irgendwas, was wir vielleicht noch erzählen sollen und müssen, was ich jetzt nicht erfragt habe, wo ich nicht hingedacht habe? Ist irgendwas noch ganz wichtig?
Ich glaube, das meiste haben Sie gefragt und das habe ich auch erzählt. Natürlich gibt es in so einem Auktionatorenleben, da gibt es noch die eine oder andere Geschichte. Es gibt natürlich so im Geschäftsleben auch glimpfliche Situationen, wo man ein bestimmtes Risiko eingeht. Ich habe mal versteigert ein Déjeuner aus Meißner Porzellan, 18. Jahrhundert. Déjeuner heißt also sozusagen ein Frühstücksgeschirr. Kanne, Kaffeekanne, Milch und Zucker und 2 Tassen mit Untertassen. Und ein sehr wertvolles, das war mit 100.000 D-Mark angesetzt und wir hatten einen Kunden im Saal. Damals fand das Auktionsleben noch wirklich im Auktionssaal statt. Heute geht das ja das meiste übers Internet. Jedenfalls war dann ein alter Herr mit einem jungen Begleiter und der kaufte das für 100.000 D-Mark. Und der Rechnungsbetrag war dann irgendwie 115.000 D-Mark und wollte mit Scheck bezahlen. Und so ein Scheck kann ja auch mal platzen und dann bin ich dem Einlieferer gegenüber den Erlös schuldig. Also das war mir schon etwas suspekt und wenn ich allerdings einen Scheck von einem älteren Herrn ablehne, könnte es auch sein, dass ich einen Kunden für immer verliere. Das war eine schwierige Entscheidung. Ich bin risikofreudig und habe den Scheck entgegengenommen und ist alles gut gegangen und habe dadurch natürlich auch über einige Zeit einen sehr guten Kunden für mein Geschäft gewonnen.
Da schwingt ja sowieso immer auch so die Gefahr mit, wenn da mal was auch zu Bruch geht oder zerstört wird. Gute Versicherung und ein ruhiges Händchen.
ein ruhiges Händchen und gewisse Vorsichtsmaßnahmen. Also bei uns im Geschäft wird Porzellan, wenn es hin und her getragen wird, in einem Körbchen getragen, in den meisten Fällen. Und mir ist bisher nur ein einziges Mal etwas kaputt gegangen. Bei den vielen Objekten ist das schon eine gute Quote. Aber das war eine Terrine aus Meißner Porzellan, 18. Jahrhundert. Die wurde von einem Restaurator eingeliefert. Der hat mir nicht gesagt, dass die Henkel repariert sind. Ich habe die jedenfalls an den Henkeln angefasst, weil es falsch war. Man fasst mit beiden Händen am Korpus an, habe die an den Henkeln angefasst, laufe und bemerke, dass der eine Henkel anfängt, sich zu bewegen und der geht ab, rechts ab und der Deckel rutscht runter und fällt auf den Boden in 1000 Scherben. Gott sei Dank war die Versicherung bereit, den Schaden zu übernehmen und hat allerdings nur einen Teilbetrag des Wertes übernommen, weil ja nur der Deckel kaputt war. Was heißt nur, eine Terrine ohne Deckel ist eben wirklich nur noch ein Fragment, viel weniger wert als im Komplettzustand wert ist. Hat aber die Versicherung übernommen und ich war dem Restaurator ein bisschen böse, denn wenn er mich darauf hingewiesen hätte, dass die Henkel restauriert sind, hätte ich sie dort nicht angefasst und eigentlich hätte ein restaurierter Henkel auch nicht abgehen dürfen.
Da war ich mich auch gerade mit meinen Gedanken, ja.
Aber so war es eben. Das war ein großer Schaden, der mich betrübt hat.
Sind Sie noch Sammler? Also kommen Ihnen heute noch Stücke unter, wo Sie sagen, nehme ich mit?
Naja. Nämlich mit kann ich nicht immer sagen, weil es ja auch ein finanzieller Aufwand ist. Aber ich sammle die Dresdner Malerei aus dem 20. Jahrhundert, aus der ersten Hälfte bis Mitte 20. Jahrhundert.
Was ist denn für Sie das Schönste an Ihrem Beruf?
Das Schönste an meinem Beruf ist die Begegnung mit den anderen Menschen. Wissen Sie, es ist so, ich kann eigentlich im Allgemeinen gut mit Menschen. Trotzdem passiert es, dass bei 1000 Kunden kommt einer rein, der öffnet die Tür, kommt rein und ich weiß sofort, mit dem kannst du nicht. Das gibt es auch. Aber im Allgemeinen treffe ich immer fröhliche, höfliche, wissbegierige, selbstwissende Kunden, wo ich was lernen kann, wo das Gespräch angenehm ist. Also das Schönste ist die Begegnung mit den Menschen.
Ja, dann glaube ich, dann wird das wohl auch weiterhin so sein. Ich danke Ihnen auf alle Fälle für den schönen Rundgang durchs Auktionshaus, für die schönen Geschichten, für diese Liebe und diese Leidenschaft und diese wirklich Hingabe zu dem, was Sie tun. Also für dieses Herzblut, diese Liebe und dieses Engagement, da danke ich Ihnen, dass Sie da waren und dass Sie uns erzählt haben.
Danke, auf Wiedersehen.
Das war unser Exquisit-Podcast zum Thema Lebenswege. Der Dresdner Auktionator Stefan Günther. Vielen Dank, dass Sie uns gelauscht haben. Den nächsten Podcast gibt es in einer Woche und jederzeit auch in der App der ARD Audiothek. Da finden Sie auch Heißer Schnee, den ARD-Krimi-Podcast mit Bastian Pastewka. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit@mdr.de.
Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen.
Und auch ein Tipp, der Sachsen-Politik-Podcast. Jede Woche mit dem politischen Geschehen in Sachsen. Dabei geht es um Herausforderungen und Chancen für die Politik im Freistaat. Und jeden Freitag hören Sie eine neue Folge in der ARD-Audiothek.
Sachsen ist
dieses herrliche, tolle, deutsche Bundesland mit so langer Tradition.
Und Politik in Sachsen ist zugespitzt.
Wir haben es geschafft, dass rechts geil ist und links ist dumm.
Ich hätte gehofft, dass die AfD mehr bekommt.
Ja, wenigstens scheint er die CDU zu führen. Der Rest sieht relativ traurig aus.
Ich sehe im Moment keinen Politiker, der das wirklich mal in die Hand nimmt.
Politik in Sachsen ist kompliziert.
Auch wenn im Rahmen der Verfassungsmetaphysik nunmehr eine vermeintliche Verfassungserwartung herangezogen wird und proklamiert sei, es sei eben nur möglich, seine Ablehnung mit der Wahl eines Bewerbers zum Ausdruck zu bringen, vermag genau dies nicht zu überzeugen.
Politik in Sachsen ist drastisch.
Dieses Flugzeug, in dem wir uns befinden, das wird nicht weiterfliegen, sondern das befindet sich im freien Fall und im Sinkflug und wird irgendwann zerschellen.
Nach dem Motto, es ist nur eine Phase, Hase, das ist Quatsch. Wir haben eine letzte Chance bekommen.
Sachsens Landespolitik auf den Punkt gebracht. Ausgewogen, verständlich, hintergründig im Sachsen-Politik-Podcast von MDR Sachsen.
Ich lasse mir nicht von Journalistinnen und Journalisten etwas in den Mund legen.
Deswegen frage ich.
Aber bin der Meinung, dass wir hier beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk sind und dass wir hier Qualitätsjournalismus erleben.
Der Sachsen-Politik-Podcast in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
ARD.